Ultraviolett.
Heute mit mir Katharina Ussling. Wir reden über Feminismus. Schon klar, das machen wir eigentlich in jeder Sendung, aber heute geht's um Feminismus als Theorie bzw. als Theorien. Ich habe vor der Sendung mal im Duden nachgeguckt, was denn unter dem Stichwort Feminismus zu finden ist. Und da steht: Richtung der Frauenbewegung, die von den Bedürfnissen der Frau ausgehend eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Normen, zum Beispiel der traditionellen Rollenverteilung und der patriarchalischen Kultur anstrebt. Diese Bewegung gibt es mittlerweile seit rund 200 Jahren. Die erste feministische Welle ging circa ab 1840 los. Und dabei gibt es nicht nur zahlreiche wichtige Personen, sondern genauso zahlreiche Theorien und Positionen. Und ein paar davon haben wir für euch heute in der Sendung mal untergebracht. Eine kurze Geschichte des Feminismus, die kann ich euch heute in knapp einer Stunde nicht so richtig geben, weil wir uns ja manche Theorien auch etwas genauer angucken wollen. Aber das haben einige kluge Menschen sowieso schon in einem kleinen, ganz anschaulichen Buch zusammengefasst, nämlich in We Are Feminists, eine kurze Geschichte der Frauenrechte mit einem Vorwort von Margarete Stokowski. Und das Schöne ist, es ist nicht so ein richtig klassisches Geschichts- oder Sachbuch und sieht irgendwie total langweilig aus, sondern es gibt ganz viel Visuelles und eben nicht nur Text. Also zum Beispiel findet ihr viele Zeitstrahle oder Karten, die zeigen, wann, was, wo passiert ist. Es gibt Biografien und Bilder von wichtigen Personen, Infografiken, Zitate und dann eben auch immer mal wieder eine historische und kulturelle Einordnung. Und dabei ist die Perspektive, das muss man ja traurigerweise positiv hervorheben, obwohl es eigentlich selbstverständlich sein sollte, eben nicht eurozentristisch, sondern zeigt wirklich, wie der Feminismus weltweit abgelaufen ist. Also auf ca. 120 Seiten bekommt ihr einen super Überblick über die Geschichte des Feminismus. Und zwar nicht nur für EinsteigerInnen, ich zumindest kannte nämlich nicht alle FeministInnen und Ereignisse darin. We Are Feminists ist im Prestel Verlag erschienen und ein super Buch, wenn ihr euch einen kleinen Überblick verschaffen wollt. Feminismus, da geht es also um Sexismus, also irgendwie um Geschlecht oder um Sex und Gender. Aber dass es nur um das Geschlecht geht, stimmt nicht so ganz. In vielen Debatten geht es auch um Zuschreibungen wie Herkunft, Klasse oder sexuelle Orientierung. Mit dieser Vermischung von Diskriminierungsmerkmalen hat sich vor allem die US-Amerikanerin Kimberly Crenshaw beschäftigt und Herz 87.9-Redakteurin Ann-Kathrin Spanke weiß mehr über die feministische Rechtstheoretikerin. Ann-Kathrin, für die, die sie noch nicht kennen, wer ist Kimberly Crenshaw?
Kimberly Crenshaw ist eine der bekanntesten feministischen Theoretikerinnen unserer Zeit. Das Konzept der Intersektionalität kommt von ihr und damit hat sie den heutigen Feminismus mitgeprägt. Aber eigentlich ist sie Juristin und Professorin an der University of California in Los Angeles und unterrichtet dort Civil Rights und andere Kurse im Bereich Critical Race Theory.
Jura, Rechtswissenschaften, das klingt jetzt erstmal nicht nach Feminismus. Wie ist sie denn zur feministischen Theorie gekommen?
In ihrem Studium hat sie mit vielen Fällen zu tun gehabt, in denen schwarze Frauen doppelte Diskriminierung erfahren haben, nämlich Sexismus und Rassismus. Und diese doppelte Diskriminierung wurde vor Gericht oft nicht gesehen. Einer der bekanntesten dieser Fälle ist der von Emma de Graffenried. Sie ist eine afroamerikanische Frau und hatte sich für einen Job beworben, wurde dann aber nicht genommen. Sie fühlte sich diskriminiert und hat die Firma verklagt. Ihre Klage wurde aber abgewiesen, weil die Firma schwarze Männer und auch weiße Frauen eingestellt hat. Damit wurden dann alle Sexismus- und Rassismusvorwürfe abgewiesen. Die RichterInnen haben das Problem der doppelten Diskriminierung einfach nicht erkannt.
Doppelte Diskriminierung, beziehungsweise eben hast du auch schon das Stichwort Intersektionalität genannt. Für alle HörerInnen, die sich damit vielleicht noch nicht so gut auskennen, inwiefern trifft das auf Emma de Graffenried zu?
Eine afroamerikanische Frau gehört zu zwei marginalisierten Gruppen. Zum einen ist sie eine Frau und zum anderen ist sie Afroamerikanerin. Und im Fall von Emma de Graffenried war es so, dass die Kategorien nur getrennt voneinander betrachtet wurden. Das heißt, Sexismus wurde nur bei weißen Frauen und Rassismus nur bei schwarzen Männern gesehen. Der Fokus lag also jeweils auf dem am wenigsten diskriminierten Teil der Gruppe. Aber Emma de Graffenried gehörte zu beiden Gruppen. Das heißt, sie als schwarze Frau wurde hier doppelt diskriminiert.
Also um diese doppelte Diskriminierung sichtbarer zu machen, hat Kimberly Crenshaw dann das Konzept der Intersektionalität entwickelt. Was genau versteht sie darunter?
Um Intersektionalität verständlich zu machen, vergleicht Crenshaw das Konzept mit einer Straßenkreuzung. Wenn ein Unfall passiert, kann entweder nur ein Auto den Unfall verursacht haben oder es können aber auch mehrere FahrerInnen verantwortlich sein. Um das zu klären, können die einzelnen Beteiligten aber nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Auf Intersektionalität bezogen heißt das, die afroamerikanische Frau, die auf der Mitte dieser Kreuzung steht, kann aus verschiedenen Richtungen diskriminiert werden. Diese Faktoren können dann aber nicht getrennt voneinander betrachtet werden, weil sie, wie in dem Bild mit dem Unfall, eben alle beteiligt sind. Bei Intersektionalität geht es also darum, dass neue Formen von Diskriminierung für Menschen entstehen, die mehrfach diskriminiert werden. Zum Beispiel nicht nur, weil eine Person eine Frau oder schwarz ist, sondern weil sie eine schwarze Frau ist.
Danke dir, Ann-Kathrin, für die kurze Einführung in die Intersektionalitätstheorie von Kimberly Crenshaw. Intersektionelle Diskriminierung gilt übrigens nicht nur für Sexismus und Rassismus, sondern für jede Form von Diskriminierung, also zum Beispiel Antisemitismus, Transfeindlichkeit oder auch Ableismus. Und wenn ihr euch das Ganze nochmal richtig angucken wollt, wie das mit dem Unfall und Intersektionalität so funktioniert, wir haben auf unserer Instagram-Seite ein Story-Highlight dazu.
Ultraviolett.
Linksliberale und linksradikale FeministInnen werden sich oft nicht einig. Für die eine Gruppe reicht es manchmal, wenn eine Woman of Color eine wichtige sichtbare Stellung hat. Linksradikale argumentieren aber, dass reine Repräsentation nicht ausreicht, um Frauen von Unterdrückung zu befreien. Die Philosophin Silvia Federici sieht es ähnlich. Wer sie ist und was ihre Ideen sind, hat meine Kollegin Steffi Polnick zusammengefasst.
Rosa Luxemburg, Simone de Beauvoir, Margarete Stokowski. Das sind so die Namen, die zuerst in den Sinn kommen, wenn man an bekannte Feministinnen denkt. Um sich beim Thema Feminismus eine Meinung zu bilden, hilft es aber vor allem auch, sich Silvia Federicis Schriften anzusehen. Den Namen Silvia Federici liest man zu meinem Bedauern zu selten. Die italienische Philosophin und Aktivistin hat nämlich schon häufig in Worte gefasst, wie der Kapitalismus uns daran hindert, alle Frauen der Welt zu befreien. Und zwar nicht nur die in wohlhabenden Staaten, sondern auch die, die sich im globalen Süden kaputt schuften, damit andere im Wohlstand leben können. Ein Schwerpunkt von Silvia Federici ist die Reproduktionsarbeit, also Hausarbeiten wie Kochen und Putzen, die Pflege und Fürsorge von Angehörigen und in Federicis Augen gehört auch Sexarbeit dazu. Diese Aufgabe fällt weltweit immer noch größtenteils Frauen zu. Laut einer aktuellen Oxfam-Studie leisten Frauen täglich 12 Milliarden Stunden Arbeit, ohne dafür entlohnt zu werden. Silvia Federici hat in einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur klare Forderungen.
Die Frauen sind in die globale Wirtschaft integriert worden und so konnte der Kapitalismus zu einer neuen Blüte kommen. Vor diesem Hintergrund fordern wir die Entlohnung der Hausarbeit, also der Arbeit, die Frauen schon immer erledigt haben. Dabei geht es nicht darum, die Hausarbeit zu institutionalisieren und zu sagen, dass Frauen zu Hause bleiben sollen. Es geht darum, Nein zu sagen zu unbezahlter Arbeit im Kapitalismus.
Im gleichen Atemzug kritisiert sie Karl Marx, der in seinen Schriften regelrecht ignoriert, welchen Wert Reproduktionsarbeit für das Funktionieren des kapitalistischen Systems hat. Und das nur, weil es sich bei dieser Arbeit nicht um Warenproduktion und somit nicht direkt um Anhäufung von Kapital handelt. Der Kapitalismus funktioniert aber laut Federici ohne die unbezahlte Care-Arbeit von Frauen nicht. Und für viele Frauen funktioniert Care-Arbeit nicht, ohne zu verarmen und sich von Männern abhängig zu machen. Man kann sich ja einfach eine Haushaltshilfe holen, wäre vielleicht der Vorschlag einiger. Die Haushaltshilfe hat vermutlich aber auch eigene Angehörige und einen Haushalt, um den sie sich kümmern muss. Und hierbei wird deutlich, dass solche Aussagen klassistisch sind. Wohlhabende Frauen lassen sich das Haus putzen, während Ärmere dann zusehen müssen, wo sie bleiben. Damit werden grundlegende Probleme nicht gelöst, sondern nur die Arbeitsteilung verschoben. Es stellt sich die Frage, was kann denn dagegen getan werden? Sind wir dem Kapitalismus nicht sowieso einfach ausgeliefert? Silvia Federici hat auch auf diese Fragen Antworten. Sie hat viel Zeit in Lateinamerika verbracht und sich mit Frauen ausgetauscht, die dort in ländlichen oder indigenen Gemeinschaften leben. In ihrem Buch »Die Welt wieder verzaubern«, das im Februar 2020 auf Deutsch erschienen ist, beschreibt Federici, wie diese Frauen gemeinsam in autonomen Gemeinschaften leben und sich damit gleichzeitig gegen den Kapitalismus und seine ausbeuterischen Strukturen stemmen. Genauer gesagt gegen die Privatisierung von öffentlichen Räumen. Diese Gemeinschaften bzw. das, was in diesen Gemeinschaften passiert, nennt Federici Commons. Commons kann, kurz gesagt, als kollektives Eigentum, das von einer Gemeinschaft zusammen organisiert wird, verstanden werden. Zum Beispiel, wenn eine Gruppe an Frauen eine gemeinsame Straßenküche organisiert, für die die Zutaten gemeinsam angebaut und geerntet werden und die Mahlzeiten kostenlos mit NachbarInnen und Kindern geteilt werden. In Europa sieht man so etwas eher selten. Vergleichbar wäre hier laut Federici das Urban Gardening, also der städtische Gartenbau. Das Konzept des gemeinsamen Gärtnerns, also auch Lebensmittelproduktion, sorgt für Begegnung, Gemeinschaft und Engagement für lokale Stadtteile. Also genau das, wofür der Individualismus des Kapitalismus nicht steht. Kein in den Supermarkt gehen, Lebensmittel kaufen, sich in die eigenen vier Wände einschließen und dort nur für sich kochen, nach dem Motto, mir doch egal, was mit anderen passiert. Und bei solchen Projekten kann man ansetzen. Die Idee ist, dass alle sich gemeinsam versorgen und gegenseitig unterstützen, ohne dass Geld gefordert wird. Der Toilettenspülkasten ist kaputt? Frag deine benachbarte Handwerkerin. Im Gegenzug kannst du für sie eine Hose umnähen. So etwas findet zurzeit nur in kleinen Communities statt. Aber was wäre, wenn unser ganzes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem so funktionieren könnte? Dann bräuchte es vielleicht keine Ausbeutung von Frauen mehr. Es gäbe keine Schere zwischen Arm und Reich. Es gäbe quasi eine klassenlose Gesellschaft, in der alle gut leben können. Ohne Angst, kein Geld für Essen und Unterhalt zu haben und ohne erbarmungslose Profitgier.
Den Namen von Silvia Federici liest und hört man viel zu selten, meint meine Kollegin Steffi Polnick. Federici setzt sich vor allem gegen unbezahlte Care-Arbeit im Kapitalismus ein. Und wenn ihr mehr von Federici, Antikapitalismus und Feminismus wollt, ihr neuestes Buch Die Welt wieder verzaubern, gibt es zum Beispiel auch hier in der Unibib in Bielefeld. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann er so viel Scheiße erzählen? Gott sei Dank. Und endlich ist er weg. Das waren meine Gefühlszustände seit dem 3. November bis eigentlich heute. Wenn ihr die US-Wahl verfolgt habt, vielleicht sogar Nächte vor dem Bildschirm durchgemacht habt, ging es euch vielleicht ähnlich. Bei mir lief quasi tagelang nichts anderes. Und dann kam endlich die sozusagen erlösende Nachricht, dass Biden und Harris tatsächlich gewonnen haben. Ein Aufatmen ging gefühlt durch ganz Deutschland. Warum dieses Aufatmen aber vielleicht etwas differenzierter betrachtet werden muss, hat meine Kollegin Ida Altheide mal für euch kommentiert.
Am Abend des 7. November dürfen bei den meisten von uns die Social Media Feeds ziemlich ähnlich ausgesehen haben. Zumindest bei mir waren sie größtenteils überschwemmt mit Erleichterung darüber, dass der Demokrat Joe Biden die US-Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Dazu kamen noch einige Sharepics darüber, dass gerade die Wahl von Kamala Harris als Vizepräsidentin ein Meilenstein in der Geschichte der USA ist. Die erste Frau, die erste schwarze Frau und die erste South Asian American im zweithöchsten Amt dieses Landes. Das kann man aus feministischer Perspektive, würde ich sagen, guten Gewissens erstmal toll finden. Wenn wir dabei auch unsere innere kritische Stimme nicht ganz runterfahren sollten. Nicht nur, weil wir an der historischen Bedeutung von Harris' Wahl sehen, wie weit wir eigentlich noch von tatsächlicher Gleichberechtigung in den hohen Ämtern in 2020 entfernt sind, mit der Wahl von Biden und Harris lebt die USA jetzt auch nicht in einer linksfeministischen Utopie und auch nicht im Sozialismus, auch wenn das einige Trump-AnhängerInnen glauben mögen. Unter Biden und Harris wird es nach jetzigen Aussagen von Biden wohl kein staatliches Gesundheitssystem geben, wie es etwa linkere Demokraten wie Bernie Sanders mit Medicare for All fordern, sondern sie wollen bei Obamacare bleiben, das vergleichbar zu unserem Gesundheitssystem über Krankenkassen läuft und gerade für Low-Income-Familien eine höhere finanzielle Belastung bedeutet. Genauso wenig ist damit zu rechnen, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich schließt, wenn Biden seinen vermögenderen Supportern verspricht, dass während seiner Regierungszeit niemand finanzielle Einbußen erfahren soll. Es dürfen also alle ihr Vermögen weiter anhäufen. Auch beim Thema Schwangerschaftsabbrüche kann Biden aus feministischer Perspektive nicht glänzen. 2006 sagt er noch, »I do not view abortion as a choice and a right. I think it's always a tragedy.« Genauso war er Unterstützer des rassistischen War on Drugs, der in den 70ern von Nixon ausgerufen wurde und vereinfacht gesagt eher ein War on the Lower Class Black Communities war. Kamala Harris hat sich selber mal als Top Cop bezeichnet und hat als Generalstaatsanwältin und spätere Justizministerin von Kalifornien eine ziemlich strikte Linie gefahren und sogar Gefängnisstrafen für Eltern von SchulschwänzerInnen durchgesetzt. Polizeigelder wollen beide nicht kürzen, also nein, Personenhype ist auch hier nicht angebracht. Die neoliberale Politik der beiden schadet vor allem marginalisierten Personengruppen. Aber genau wegen letzteren ist es jetzt auch nicht angebracht, das Duo Biden-Harris 1:1 mit Trump zu vergleichen. Wer in der Wahlwoche auch CNN geschaut hat, hat vielleicht auch die Erleichterung von Kommentator Van Jones gesehen, darüber, dass Trump abgewählt wurde. Und aus linksfeministischer Perspektive sollte diese Wahl vielleicht auch in erster Linie als eine Abwahl von Trump gesehen werden. Ein Moment Erleichterung und eine kurze Verschnaufpause, die viele in den USA nach den letzten 4 Jahren bestimmt gut gebrauchen können. Einmal aus dieser im Kern doch guten Nachricht Kraft schöpfen, um den Kampf gegen rechte Populisten weiterzuführen. Denn ja, mehr als jede zweite weiße Person in den USA hat für Trump gestimmt. Und man sollte sich weiterhin selbst organisieren und aktivistisch sein. Denn blindes Vertrauen, dass jetzt alles gut wird, wäre dann doch etwas zu viel des Guten.
Ultraviolett-Redakteurin Ida Altheide hat sich die volle Ladung US-Wahlberichterstattung gönnt und sie meint, dass Kamala Harris die erste schwarze Vizepräsidentin der USA wird und Trump damit abgewählt ist, ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, aber dabei sollte nicht vergessen werden, dass Harris nicht für feministische Politik steht.
Ultraviolett.
Etwas, das der Feminismus im Jahr 2020 eigentlich getrost ignorieren könnte. Eine komplizierte Theorie, die sich 2 alte weiße Männer im 19. Jahrhundert in ihren stillen Kämmerlein ausgedacht haben. Es sei denn, diese alten weißen Männer heißen Friedrich Engels und vor allem Karl Marx. In dieser Folge von Ultraviolett beschäftigen wir uns ja mit verschiedenen Theorierichtungen und da darf die komplizierte Beziehung zwischen Feminismus und Marxismus natürlich nicht fehlen. Erst 2018 ist dazu ein Sammelband erschienen mit dem gleichnamigen Titel Feminismus und Marxismus. Mit einer der Herausgeberinnen konnte mein Kollege Steven Harty sprechen, und zwar mit der Bielefelder Arbeits- und Wirtschaftssoziologin Alexandra Scheele. Im knapp 15-minütigen Gespräch erfahrt ihr unter anderem, warum oft von einer unglücklichen Ehe dieser beiden Theorierichtungen gesprochen wird, warum ihrer Meinung nach die klassische feministische Kritik an Marx zu kurz greift und warum Hausarbeit zu bezahlen, die bisher unbezahlt geleistet wurde, wohl auch keine Lösung ist. Zuerst hat Steven Alexandra Scheele aber gefragt, ob in ihren Augen Karl Marx eigentlich ein Feminist war.
Nein, das wäre jetzt die ganz kurze Antwort. Ich kann aber auch noch 2 Sätze dazu sagen. Ich würde sagen nein, weil er sich nicht explizit für die Rechte der Frauen eingesetzt hat. Ich würde auch sagen nein, weil er tatsächlich auch in seiner privaten Beziehung nicht jetzt derjenige war, der sich um Kind und Haushalt gekümmert hat, sondern tatsächlich sein Schaffen und Werken, obwohl er ja sehr abhängig war von dem Geld auch, was seine Frau mit in die Ehe gebracht hat, abhängig war. Aber er hat sich nicht entsprechend, würde ich sagen, verhalten. Ich glaube, er war schon an sich ja wahrscheinlich ein freundlicher Mann und Ehemann, so wie man weiß, aber ich würde ihn nicht als Feminist bezeichnen.
Inwiefern hat sich Marx denn trotzdem in seinen Werken mit Frauen oder mit der Geschlechterfrage beschäftigt?
Ja, das ist ja die Kritik, die feministische Kritik am Marxismus oder an der marxistischen Theoriebildung und an Marx. Ich glaube, Hardcore-Marxisten würden sagen, doch, das ist mitgedacht. Marx ist da eigentlich seiner Zeit voraus. Tatsächlich berücksichtigt er ja zum Beispiel den Aspekt Reproduktion in seinen Schriften. Und er ist ja auch zusammen mit Engels ja davon ausgegangen, dass es um eine Befreiung aller geht. Aber zugleich übersieht er meines Erachtens, was jetzt seiner Zeit geschuldet ist, aber er übersieht doch die Wichtigkeit der Reproduktionsarbeit und auch der damit verbundenen gesellschaftlichen Stellung von Frauen insofern, als er sie eben nicht systematisch in seine Analyse der kapitalistischen Wirtschaftsweise integriert. Ich sage nochmal, das ist jetzt für die Zeit, in der er geschrieben hat, nicht besonders überraschend, aber es bleibt dennoch ein Defizit und ich kann ihn wirklich schwer lesen als Theoretiker der Geschlechterverhältnisse. Das hat er nicht im Zentrum seiner Schriften gehabt.
Wir kommen darauf, glaube ich, gleich nochmal zurück. Erstmal nochmal genauer zu diesem Zusammenhang von Marxismus und Feminismus, mit dem Sie sich in Ihrem Sammelwerk auch beschäftigen. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Heidi Hartmann spricht ja schon vor über 40 Jahren von dieser unhappy marriage between Marxism and Feminism, also einer unglücklichen Ehe dieser beiden Theorierichtungen. Können Sie mal erklären, wie kommt sie darauf?
Ja, das ist eigentlich ein ganz schönes Zitat. Wir haben das ja auch nicht ohne Grund auch glaube ich, auf dem Klappendeckel unseres Buches nochmal verwendet. Auch der Verlag hat das in seinem Ankündigungstext verwendet. Das ist ja eigentlich eine ganz schöne Beschreibung, weil die Ehe ja erstmal voraussetzt, man hat irgendwas miteinander zu tun. Also man ist sich auch eigentlich irgendwie zugewandt oder arbeitet sich vielleicht auch an demselben Problem ab. Aber eben, es bleibt in diesem Fall, in jedem Fall eine unglückliche Ehe. Und sie hat in ihrem 1979 erschienenen Text sich begrifflich daran gewandt, dass sie halt sagt, im englischen Recht ist es tatsächlich so, bei der Eheschließung Mann und Frau heiraten und werden der Mann gewissermaßen. Also werden der Mann steht dann als derjenige, dessen Namen allem voransteht, der das über das Geld verfügt, über ja sagen alle Entscheidungen treffen kann. Und ähnlich sagt sie halt, wäre es halt eigentlich mit Feminismus, Marxismus. Sie kommen zusammen, aber es ist immer klar, dass der Marxismus am Ende vorne steht und der Feminismus dahinter steht und auch nicht die gleiche, nicht auf Augenhöhe mitreden darf. Und damit verweist sie eigentlich darauf, dass sie halt sagt, in der marxistischen Theoriebildung wird die Analyse der Geschlechterverhältnisse in ihrer originären Form immer als Nebenwiderspruch begriffen. Es geht in erster Linie um die Analyse der Produktionsverhältnisse und da um das Verhältnis von Kapital und Arbeit. Dass die Produktionsverhältnisse allerdings eben basieren auf der eben schon angesprochenen, in der Regel unentgeltlich geleisteten Reproduktionsarbeit von Frauen und auch verknüpft sind mit einer patriarchalen Grundstruktur in Familie, aber man könnte auch sagen, darüber hinausgehend im Wirtschaftssystem bleibt es eben so, dass das Geschlechterverhältnis und dementsprechend auch die feministische Analyse des Geschlechterverhältnisses nachrangig bleibt.
Sie haben jetzt die klassische feministische Kritik am Marxismus schon öfter mal ausgeführt und genau das kritisieren Sie in Ihrem Beitrag im Sammelwerk ja auch ein Stück weit. Also, dass sich viele Feministinnen bei Marx Arbeitsbegriff so auf die Reproduktionsarbeit beschränken. Also diese klassische Kritik, naja, Frauen leisten im Schnitt täglich 4,5 Stunden Care-Arbeit und das meist unbezahlt, Männer hingegen unter 2 Stunden. Das wären so aktuelle Zahlen von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Also so eine strukturelle Ungerechtigkeit, die Marx einfach ignoriert. Aber warum ist Ihnen dieser Aspekt trotzdem zu einfach?
Der ist mir deshalb zu einfach, wobei ich da gleich noch einschieben muss. Ich halte es zentral, den Aspekt der sogenannten Reproduktionsarbeit, Care-Arbeit als Ausgangspunkt einer Gesellschaftsanalyse zu nehmen. Das möchte ich erstmal vorab sagen. Aber dass ich damit an einer bestimmten Stelle auch ein Problem habe, liegt daran, dass mir nicht ganz klar ist in der Höherbewertung von Care-Arbeit, mit der ich absolut mitgehe, was wir, irgendein imaginäres Wir jetzt vorausgesetzt, mit der Erwerbsarbeit machen. Jetzt kann man eben, und das habe ich in meinem Beitrag versucht, Marx folgen, dann ist die erwerbsförmig geleistete Arbeit immer ein Ausbeutungsmoment, enthält ein Ausbeutungsmoment, wird ausgebeutet und ist eigentlich aufgrund der Einbettung in die kapitalistische Warenproduktion auch eine entfremdete Arbeit, die, so ja auch Marx, überwunden werden muss. Zugleich haben wir aber auch die Situation jetzt im aktuellen Feminismus und dann sagt immer in dem sogenannten liberalen Feminismus, dass ja die Gleichberechtigung, der gleichberechtigte Zugang von Frauen zu eben genau dieser ausbeuterischen Erwerbsarbeit ein zentrales Ziel ist. Und nun kann man sagen, gut, das ist dann im Grunde falsches Bewusstsein vielleicht. Die Frauen wollen da etwas, was eigentlich nicht wünschenswert ist. Und das stimmt ja auch zum Teil. Es ist ja auch so, wie Erwerbsarbeit organisiert ist, ist es ja auch nicht im Letzten wünschenswert. Aber, und da würde ich jetzt eher quasi fast schon ja Durkheim oder anderen folgen, Erwerbsarbeit enthält auch immer das Moment der sozialen Kooperation, der Anerkennung, ich kann etwas und kann diese Kompetenz einbringen in einen Austauschprozess mit anderen und auch innerhalb der Gesellschaft. Und diesen Punkt, das ist für mich wirklich ein Spannungsverhältnis, weil immer, wenn ich über Erwerbsarbeit spreche, sagen mir häufig dann auch Personen, die sich stärker Reproduktionsarbeit zuwenden, ja, aber wo ist denn jetzt die Reproduktionsarbeit? Machst du nicht den gleichen Fehler, dass du die Erwerbsarbeit glorifizierst? Und das will ich auch nicht. Aber ich sehe trotzdem in der Erwerbsarbeit ein bisschen mehr Gutes, trotz ihrer kapitalistischen Formation, als es Karl Marx zu seiner Zeit getan hat und auch häufig heutzutage gesehen wird.
Ein zentrales Thema ist ja, das klang eben auch schon so ein bisschen an, dieser Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Patriarchat, inwiefern können beide Systeme auch vielleicht unabhängig voneinander existieren? Und das ist ja insofern eine spannende Frage, weil es ja genau diese liberalen FeministInnen gibt, von denen Sie gerade auch gesprochen haben, die vielleicht sagen, naja, okay, das Patriarchat, das kann weg, aber den Kapitalismus, den finde ich im Kern gar nicht so schlecht, den würde ich gerne behalten. Was sagen Sie da aus einer wissenschaftlichen Perspektive? Ist das realistisch oder naiv?
Tja, also ich würde ja fast schon die erste Annahme etwas als naiv bezeichnen, also weil das Patriarchat ist ja meines Erachtens nicht überwunden. Also das ist auch nicht etwas, was auch sich leicht zu überwinden lässt. Und es wird ja auch immer wieder darauf hingewiesen, das Patriarchat ist auf eine Art älter als der Kapitalismus, die kapitalistische Wirtschaftsweise. Sie haben aber eben ähnliche Grundprinzipien, nämlich die Ausbeutung von Arbeitskraft, von Arbeitsvermögen zur eigenen Bereicherung, wenn ich das so allgemein sagen kann. Patriarchale Grundstruktur besteht daraus, im Grunde die Arbeitskraft der Frauen auszubeuten. Das heißt, die unentgeltlich geleistete Arbeitskraft, Sorgearbeit, Hausarbeit, aber auch selbst in der erwerbsförmig organisierten Arbeit, dort Arbeitskraft von Frauen nicht entsprechend zu bewerten von dem, was sie leisten, sondern von vornherein als gering produktiv einzustufen und dementsprechend auch gering zu bezahlen. Und deswegen wird ja immer gesagt, es ist so ein ähnliches Prinzip, weil im Kapitalismus eben auch die Arbeitskraft ausgebeutet wird, um eben Profit zu machen, weil eben nicht genau so viel gearbeitet wird, wie um die Bedürfnisbefriedigung zu stillen, sondern immer mehr gearbeitet wird und das Mehr, der Mehrwert, sich dann eingeeignet wird. Ob jetzt im liberalen Feminismus, wenn man ihn überhaupt so bezeichnen will, auch da würde ich jetzt nochmal ein Fragezeichen nochmal hintersetzen, wird ja nicht gesagt, wir finden den Kapitalismus in Ordnung, sondern auch in ihrer kritischen Ausprägung, deswegen sage ich, dass eben, man müsste da nochmal ein Fragezeichen machen, wird natürlich auch gesehen, dass der Kapitalismus als Wirtschaftssystem viele, viele, viele Probleme aufwirft. Und ich meine, die ökologische Problematik ist ja noch etwas, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben. Das ist auch ein zentraler Punkt. Und insofern, ja, ich glaube halt mittlerweile, das ist halt das Problem, glaube ich, von 2020, wenn wir eben hier über Kapitalismus und Patriarchat sprechen, ja eigentlich alles Wörter, die eigentlich so in den 80er Jahren vielleicht noch leichtgängig über die Lippen gekommen sind, dass wir es einfach mit einer extremen Komplexität haben, wie Kapitalismus sich zeigt, aber auch wie sich patriarchale Muster, Stichwort auch hegemoniale Männlichkeiten zeigen. Das ist etwas, was, glaube ich, ja mit den Begrifflichkeiten teilweise nicht mehr so gut erfasst werden kann. Und deswegen fällt es mir, glaube ich, auch schwer, Ihre Frage so eindeutig zu beantworten an der Stelle.
So ist das in der Wissenschaft, gibt nicht immer eindeutige Antworten. Für mich stellt sich noch so ein bisschen die Frage nach den politischen Implikationen von einem marxistisch-feministischen Ansatz, weil viele Theorierichtungen ja auch schon, auch wenn es Theorie erstmal ist, ja darüber nachdenken, wie können wir das eigentlich umsetzen, was bedeutet das für die Praxis. Wenn ich jetzt streng marxistisch-feministisch denke, wenn es so etwas gibt im Ideal und auf den Zustand der Gesellschaft im Jahr 2020 schaue mit all den Ungerechtigkeiten, die es gibt, ist das mit Parlamentarismus noch zu lösen oder braucht es eigentlich immer noch eine Revolution, wie sie ja auch Marx ursprünglich im Sinn hatte?
Also nun bin ich jetzt eine, die gerade in der gegenwärtigen politischen Situation in jedem Fall eine strenge Verfechterin des Parlamentarismus bin und bleibe, weil ich gerade sagen von den Kräften, die gesellschaftlich dominant werden, ist eher eine Gefahr, sie jetzt von Revolution gerade zu sprechen, muss ich sagen. Also das erstmal auch wieder vorweggeschickt. Zugleich gibt es ja auch, und wir haben in unserem Sammelband ja auch da einen schönen Beitrag von der Gabriele Winker dazu, es gibt ja ein Netzwerk Care-Revolution, also was tatsächlich den Revolutionsbegriff auch verwendet. Und den dahinterstehenden Ansatz, ein Umdenken nach vorne zu bringen, tatsächlich die Care-Bedürftigkeit, die Care-Abhängigkeit der Menschen ins Zentrum zu stellen für weitere Politik, den finde ich richtig, den teile ich auch und ich glaube auch, dass das ein Weg wäre und ich glaube, die Corona-Krise zeigt das ja auch gegenwärtig, diese Verletzlichkeit eigentlich, die wir alle haben und für die aber in der Gesellschaft, weil sie eben schwer, sagen, ausbeutbar ist oder daraus Profit zu schlagen ist, häufig in den Hintergrund gerät. Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass es wichtig wäre, Reproduktionsarbeit, Care-Arbeit wirklich ins Zentrum zu stellen. Und das würde im nächsten Schritt dann tatsächlich auch eine größere Umverteilung bedeuten. Das würde Umverteilung von Reichtum bedeuten. Das würde auch Umverteilung von Arbeitszeit bedeuten. Das würde auch Umverteilung von der Aufmerksamkeit von Erwerbsarbeit hin zu eben Reproduktionsarbeit bedeuten. Das ist aber an sich dann vielleicht nicht ganz so ein revolutionäres Programm, wie eben Karl Marx und auch Friedrich Engels es sich damals vorgestellt haben, dass es tatsächlich diesen großen Umsturz gibt, getrieben eben von den unterdrückten Klassen. Es ist vielleicht ein pragmatisches, doch dann eher pragmatisch-realistischer Politikvorschlag, der nichtsdestotrotz auch eigentlich dann wieder radikal wäre im Sinne von an die Wurzel gehend des, sagen wir, von einem zentralen Problem. Und ich, gerade jetzt in den letzten Jahren haben sich ja doch immer wieder auch Frauenbewegungen zusammengetan und haben ja über den sogenannten Frauenstreiktag versucht, eigentlich das deutlich zu machen, ohne uns läuft hier nichts. Auch zuletzt in Polen rund um die Verschärfung des Abtreibungsrechts, einfach mal einen Tag zu sagen, wir konsumieren nicht, wir arbeiten nicht, wir tun nichts. Und ihr werdet sehen, auf Dauer seid ihr eigentlich oder ihr seid eigentlich auf uns angewiesen, uns Frauen, jetzt auch mit Sternchen formuliert, diejenigen, die eben die Care- und Reproduktionsarbeit leisten. Und da sehe ich einen politischen Ansatzpunkt.
Weil Sie jetzt so viele politische Forderungen und Aktionen konkret angesprochen haben, wäre Ihrer Meinung nach schon auch vieles gelöst? Würde man Hausarbeit, Care-Arbeit einfach auch entlohnen?
Das ist ja wirklich die klassische Debatte gewesen, Wages Against Housework. Eben auch Heidi Hartmann, Silvia Federici. Also davon bin ich ja nicht so ganz überzeugt, weil die Hausarbeit an sich, sie wird ja, man muss ja sagen, es findet ja viel bezahlte Hausarbeit schon statt, nämlich durch Haushaltshilfen, Pflegekräfte und alles, teilweise leider eben auch sehr schlecht bezahlt, zum größten Teil auch nicht wirklich reguliert. Also insofern findet ja schon eine Bezahlung statt. Aber es gibt eben auch noch den anderen Bereich von Hausarbeit, der früher mal als Arbeit aus Liebe bezeichnet worden ist. Und ich glaube, dass dieser Bereich Arbeit aus Liebe tatsächlich nicht wirklich bezahlbar ist, weil eben es ja sich nicht reduzieren lässt auf die Tätigkeit des Putzens, Einkaufens, Kochens, sondern auch immer darin eben das Moment der Zuwendung, Fürsorge für andere steckt. Und dieser Bereich, glaube ich, es wäre besser, den Rest der Arbeit so zu gestalten, dass für den auch wirklich die Ressourcen, insbesondere die zeitlichen, physischen, psychischen Ressourcen da sind, diesen angemessen zu leisten und wichtig, dass er eben nicht automatisch von Frauen geleistet wird. Und das ist ja das Erschreckende, dass sich im Grunde in den letzten Jahrzehnten trotz Veränderungen in den Ansprüchen der Geschlechter von jungen Frauen, jungen Männern doch vergleichsweise wenig tut. Dass insbesondere sobald Familie gegründet wird, sehr häufig, dann doch es fast schon natürlich angenommen wird, die Frau übernimmt diesen Bereich der Sorge, Fürsorge, Hausarbeit.
Frau Scheele, dann abschließend ein kleiner Blick in die Zukunft, denn Forschung möchte ja vor allem was Neues herausfinden. Was ist eigentlich in der marxistisch-feministischen Debatte oder Forschung aktuell noch ein ungelöstes Rätsel, habe ich mich gefragt. Welche Frage können Sie noch nicht so ganz beantworten?
Ich glaube wirklich, das ungelöste Rätsel bleibt, wie diese Fragen von Anerkennung und Umverteilung, wie das die Nancy Fraser, die amerikanische Philosophin, mal formuliert hat, gelöst werden können. Wie können wir deutlich machen, dass eben die Anerkennung unterschiedlicher Identitäten möglich ist, ohne dies im Widerspruch zu sehen zwischen der grundsätzlichen Frage, wie kommen wir zu einer Umverteilung von Ressourcen. Und das zusammenzudenken bleibt eine Aufgabe, die eben auch politisch gegenwärtig stark instrumentalisiert wird und von daher auch für die Forschung noch zentral bleibt, und zwar auch an vielen Punkten. Das betrifft ja eigentlich dann auch im Weiteren diese Fragen von ökologischen Maßnahmen. Wie können die im Verhältnis stehen zu der Frage, dass wir es eben gerade im globalen Maßstab doch ja mit sehr ungleichen Verhältnissen zu tun haben und mit einem massiven Ausbeutungsverhältnissen. Aber wie kommen wir trotzdem dazu zu sagen, wir brauchen trotzdem zum Beispiel umweltschonende Energieproduktion oder wir brauchen weniger ist mehr, wenn zugleich eben ein Großteil der Weltbevölkerung gerade erstmal mehr braucht, um überhaupt existieren zu können. Also das ist, glaube ich, da sind schon noch viele Fragen, die aus dem breiten Verständnis von Feminismus auch noch bearbeitet werden können.
Das sagt Alexandra Scheele. Sie ist Soziologin an der Uni Bielefeld und hat vor 2 Jahren den Sammelband Feminismus und Marxismus herausgegeben, gemeinsam mit der Wiener Professorin für Politikwissenschaft Stefanie Wöhl. Das Interview hat mein Kollege Steven Hartig geführt und den Sammelband bekommt ihr im Belz Verlag. Die 250 Seiten kosten euch dort 30 Euro. Aber auch die Uni-BP in Bielefeld hat das Buch für euch im Angebot.
Ultraviolett.
Feminismus und Marxismus, Intersektionalität, linksliberaler und linksradikaler Feminismus, das war eine ganz schön bunte, gemischte Stunde feministischer Theorien und Menschen, die sich damit beschäftigen. Und weil es dazu natürlich noch viel mehr zu sagen gibt und das auch schon viele Menschen gemacht haben, habe ich euch noch 2 meiner feministischen Top-Reads aus diesem Jahr mitgebracht. Einmal Yalla Feminismus von Lady Bitchray. Die Rapperin und promovierte Linguistin bricht darin mit Sextabus und zeigt, dass sich Kopftuch, Modebewusstsein und Feminismus auf keinen Fall ausschließen. Ihr bekommt es entweder für 20 Euro in der Buchhandlung eures Vertrauens oder hier in der Uni-Bib. Und als 2. Empfehlung habe ich was aus Bielefeld für euch. Letztes Jahr gab es ja die 1. Ausgabe vom Naturtrüb-Magazin zum Thema Suchen und Finden. Neben Texten gibt es da drin auch super schöne Illustrationen zu feministischen Themen. Und in 2 Wochen gibt es endlich die nächste Ausgabe mit einem Thema, was absolut mein Favorit ist, nämlich Hunger. Also es geht offensichtlich um Essen, finde ich immer gut. Meine Weihnachtsferienlektüre steht also damit schon fest. Wir haben den Instagram-Account vom Naturtrüb-Magazin nochmal auf unserer Herz87.9-Website verlinkt, wenn ihr nicht verpassen wollt, wann und wo es die neue Ausgabe vom Naturtrüb-Magazin zu kaufen geben wird. Und damit sage ich Tschüss für heute. Ich bin Katharina Usling und wünsche euch noch einen schönen Abend.